Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Interview mit Gerald Posselt und Serge Seitz zum Buch Kontingenz, Hegemonie, Universalität, aktuelle Dialoge zur Linken von Judith Butler, Ernesto Laclau und Slavoj Žižek. Das Buch ist 2000 auf Englisch erschienen mit dem Titel Contingency, Hegemony, Universality, Contemporary Dialogues on the Left und auf Deutsch bei Turiya und Kant 2013. Gerald Posselt hat das Buch eingeleitet und herausgegeben unter Mitarbeit von Serge Seitz. Und die beiden haben es zusammen mit Julian Eidenberger, Isabella Grandl, Christian Haddad, Georgios Kollios, Nikolaus Lehner, Maria Schörgenhumer, Christina Schrammel und Max Zirngast übersetzt. Die deutsche Fassung des Buches geht auf zwei Seminare von Gerald Posselt am Institut für Philosophie der Universität Wien zurück, im Rahmen dessen mit den genannten das Buch übersetzt wurde. Gerald Posselt ist Senior Lecturer am Institut für Philosophie der Universität Wien und Projektleiter des FWF-Forschungsprojekts Sprache und Gewalt, die ethisch-politische Wende zur Sprache nach dem Linguistik-Turn. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Sprachphilosophie, der politischen Philosophie und der Rhetorik. Er ist Autor des Buches Katachrese, Rhetorik des Performativen bei Fink 2005. Im Herbst 2015 erscheint von ihm Sprachphilosophie, eine Einführung, gemeinsam mit Matthias Flatscher bei UTB, sowie das Handbuch Rhetorik und Philosophie bei der Kreuter, gemeinsam herausgegeben mit Andreas Hetzel. Serge Seitz ist Projektmitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Wien im Rahmen des FWF-Forschungsprojekts Sprache und Gewalt, die ethisch-politische Wende zur Sprache nach dem Linguistik-Turn. Serge Seitz forscht im Bereich der Ethik, der politischen Philosophie und der Sprachphilosophie. Im Rahmen seines Dissertationsvorhabens untersucht er das Verhältnis von Gewalt und Gerechtigkeit bei Immanuel Levinas. Um die drei Autoren, um die es im Interview mit Gerald Posselt und Serge Seitz gehen wird, vorzustellen, möchte ich aus der Einleitung von Gerald Posselt eine längere Passage zitieren, wo nur zu ergänzen ist, dass mittlerweile Ernesto Laclau gestorben ist. Ich zitiere: Judith Butler, geboren 1956, studierte Philosophie in Yale und Heidelberg, war danach als Professorin an der George Washington University und der Johns Hopkins University tätig und ist seit 1993 Professorin am Department of Rhetoric und am Department of Comparative Literature der University of California, Berkeley, sowie seit kurzem Gastprofessorin an der Columbia University in New York. Schlagartig bekannt wurde sie einem größeren Publikum mit der Publikation des Buches Gender Trouble 1990, das nur ein Jahr später unter dem Titel Das Unbehagen der Geschlechter ins Deutsche übersetzt wurde. In diesem Buch entwickelt Butler, ausgehend von Nietzsche, Foucault, Lacan und Derrida, sowie feministischen Theoretikerinnen wie de Beauvoir, Irigaray, Kristeva und Wittig, ein Konzept der Performativität von Geschlecht, das nicht nur Gender, sondern auch Sex, verstanden als biologisches Geschlecht, als Effekt normativer und diskursiver Konstruktionsprozesse entlarvt. Damit unterminiert Butler nicht nur die Vorstellung eines natürlichen Geschlechts, sondern auch die Einheit und Identität eines geschlechtlichen Subjekts, das seinen Äußerungen und Handlungen vorauszugehen scheint. Dabei steht der konstruktive Charakter der Identität keineswegs im Gegensatz zur politischen Handlungsfähigkeit. Vielmehr verortet Butler das Politische gerade in jenem Bezeichnungsverfahren, durch die Identität gestiftet, reguliert und dereguliert wird, sowie politische Handlungsfähigkeit in der subversiven Aneignung und Verschiebung jener Normen, durch die wir als Subjekte konstituiert werden. Ernesto Laclau, geboren 1935, studierte Geschichte in Buenos Aires, wo er sowohl während seines Studiums als auch in den Jahren danach politisch tätig war. 1969 ging er nach Europa, zuerst an das St. Anthony's College in Oxford und dann an die University of Essex, wo er bis zu seiner Emeritierung 2008 als Professor für politische Theorie sowie als Direktor des Graduiertenprogramms Ideology and Discourse Analysis tätig war. Ernesto Laclau steht gemeinsam mit Chantal Mouffe vor allem für eine kritische Revision des Marxismus, ausgehend von Gramscis Hegemonietheorie, dem Saussurischen Strukturalismus, der Psychoanalyse Lacans und Derridas Dekonstruktion. Dargelegt haben sie ihre Überlegungen in dem bahnbrechenden Werk Hegemony and Socialist Strategy 1985, das zugleich den gemeinsamen theoretischen Ausgangspunkt für den hier vorliegenden Band bildet. Laclau und Mouffe unterziehen in diesem Text die klassischen marxistischen Grundannahmen, das Proletariat als privilegiertes Subjekt des Klassenkampfes, die Vereinfachung der gesellschaftlichen Struktur mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, einer dekonstruktiven Kritik und entwickeln ausgehend von Gramsci's Hegemonie-Begriffe eine Diskurstheorie, die der Vielfältigkeit der politischen Kämpfe mit ihren wechselnden Akteuren und politischen Identitäten Rechnung trägt. Gesellschaftlicher Konsens ist in dieser Konzeption immer das Ergebnis hegemonialer Artikulationen, die sich in einem Ungleichgewicht der Macht vollziehen und die ein konstitutives Außen hervorbringen, das seine vollständige Verwirklichung verhindert. Im Unterschied zu deliberativen Modellen sehen sie jedoch in diesem Scheitern nicht eine Unterminierung oder Verunmöglichung von Demokratie, sondern gerade ihre notwendige Möglichkeitsbedingung als ein prinzipiell offenes und unabschließbares Projekt. Slavoj Žižek, geboren 1949, studierte Philosophie an der Universität von Ljubljana sowie Anfang der 1980er Jahre an der Universität Paris 8 bei Jacques-Alain Miller, einem Schüler und Nachlassverwalter Jacques Lacans. Žižek ist als Gastprofessor an zahlreichen renommierten Universitäten tätig, sowie seit 2007 International Director des Birkbeck Institute for the Humanities an der University of London. Einer größeren Leserschaft wurde Žižek vor allem durch seine erste englischsprachige Buchveröffentlichung, The Sublime Object of Ideology, bekannt. 1989 erschienen und mit einem Vorwort von Laclau versehen, war Žižeks Buch zugleich der erste Band der von Mouffe und Laclau herausgegebenen Reihe Phronesis, in der auch Contingency, Hegemony, Universality im Jahr 2000 erstmals veröffentlicht wurde. In The Sublime Object of Ideology präsentiert Žižek einen originellen Versuch, die Lacan'sche Psychoanalyse für eine Analyse der Ideologie und eine Theorie des Politischen fruchtbar zu machen, wobei Ideologie nicht länger als falsches Bewusstsein versteht, sondern als unbewusste Fantasie, die unsere soziale Realität selbst strukturiert. Dabei geht es Žižek nicht nur um eine Wiedergewinnung Lacans in expliziter Abgrenzung zu poststrukturalistischen Aneignungen und um eine Relektüre Hegels als einem Denker der Differenz und Kontingenz, sondern auch um eine Ausweitung zentraler Lacan'scher Kategorien auf die ideologiekritische Analyse der Populärkultur. Zitat Ende. Hören Sie nun das Interview mit Gerald Posselt und Sergei Seitz. Meine erste Frage wäre, das Buch ist ja auf Englisch 2000 erschienen und 2013 durch euch bei Turiya und Kant. Ihr habt es zusammen mit anderen übersetzt. Und meine erste Frage wäre, ob ihr was zum Hintergrund des Buches sagen könnt, also wie die drei Leute überhaupt beschlossen haben, ein Buch zusammenzuschreiben und wie ihr sozusagen auf die Idee gekommen seid, das zu übersetzen.
Ja, vielleicht gleich zu dem ersten. Also es gab ursprünglich ein Seminar im Wintersemester 2010, 2011, wo wir uns vorgenommen haben, diesen Band zu lesen. Und im Zuge dieses Seminars kam die Idee auf, eigentlich zumindest Teile des Buches zu übersetzen. Und das hat sich dann eigentlich im Grunde genommen so gut entwickelt, dass ich gesagt habe, ich mache nochmal ein Seminar zu diesem Band mit dem dezidierten Fokus darauf, das Buch tatsächlich als Ganze ins Deutsche zu übertragen. Und wir haben dann eigentlich eine sehr aktive und wirklich großartige Gruppe von Studierenden auch gehabt, die an dem Projekt mitgearbeitet haben und haben dann jeweils in Dreiergruppen, jeweils haben drei Studierende immer einen Autor übersetzt und es gab dann eben auch im Rahmen des Seminars so eine Art Peer-Review-Verfahren, kann man sagen, wo alle Studierenden gegenseitig die Texte der anderen Kolleginnen gelesen haben. Ja, vielleicht ganz kurz was zu dem Kontext und zu der Entstehung des Bandes. Vielleicht auch nochmal, um zu begründen, warum es uns auch so wichtig erschienen ist, den Band tatsächlich ins Deutsche zu übersetzen. Der Band ist ja bereits im Jahr 2000 erschienen und lag auch bisher eben auch wirklich nur auf Englisch vor. Es ist, glaube ich, 2012 erstmals in italienische Übersetzung erschienen. Der Band hat aber durchaus aufgrund eben der Kombination dieser drei ganz wichtigen, prominenten Autorinnen, Judith Butler, Ernesto Laclau und Slavoj Žižek, doch durchaus eine Bedeutung, die ihn auch sagen, wert macht, ins Deutsche zu übertragen. Butler, Laclau und Žižek haben eigentlich sehr lange wohl offensichtlich überlegt, tatsächlich gemeinsam ein Projekt anzugehen. Es gab bereits seit den 80er Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen Laclau und Žižek. Und Butler hat sich erstmals in den 90er Jahren mit den Arbeiten von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe auseinandergesetzt und dann auch mit den Arbeiten von Slavoj Žižek. Alle sind mehr oder weniger interessiert an Fragen radikal-demokratischer Projekte und alle sind interessiert an Fragen, wie sowas möglich sein könnte, wie eine emanzipatorische Politik. Wobei sie sich in ihren jeweiligen Auffassungen und Zugängen doch auch ganz maßgeblich unterscheiden. Grundlage ihrer gemeinsamen Diskussion, auch das dann noch erwähnt, bildet der Band Hegemonie und radikale Demokratie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, der 1985 erstmals publiziert wurde. Also der Band bildet, man kann eigentlich sagen, das wird auch in der Einleitung von den drei Autorinnen erwähnt, mehr oder weniger den gemeinsamen Hintergrund, also einerseits von der Begrifflichkeit her, andererseits auch von den Autorinnen, die wichtig sind, also die Hegemonietheorie von Gramsci, aber auch einfach poststrukturalistische Theorien. Michel Foucault ist hier zu nennen, natürlich die Psychoanalyse von Jacques Lacan, aber auch die Dekonstruktion von Jacques Derrida spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht noch ein paar Hinweise zur der Art und Weise, wie dieser Band aufgebaut ist. Die Autorinnen haben sich überlegt, wie sie das machen. Und das ist auch das Spannende an diesem Projekt. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich jeder von ihnen einen Fragenkatalog zusammenstellt, maximal 10 Fragen. Diese Fragen sind an die anderen Autorinnen gerichtet. Und ausgehend von diesem Fragenkatalog, also insgesamt sind es knapp 30 Fragen, ausgehend von diesem Fragenkatalog hat jeder der Autorinnen einen ersten Beitrag geschrieben. Dieser Beitrag wurde dann alle versandt zur Gegenlektüre und daraufhin gab es dann sozusagen eine zweite Runde, wo alle versucht haben, auf die Beiträge und die Kommentare und die Kritiken der anderen zu antworten. Und dann wurde das Ganze wiederholt und es gab nochmal einen dritten Durchlauf, sodass jetzt schließlich in diesem Band, wie er vorliegt, insgesamt 9 Beiträge versammelt sind, 3 von jedem bzw. jeder Autorin. Und das Ganze wird eingeleitet von einer kurzen Einleitung, wo die Autoren auch nochmal den Band präzise und prägnant situieren.
Ja, vielleicht noch kurze Anmerkung zur Form auch des Bandes. Also was sicherlich nicht uninteressant ist, ist, dass die 3 Autorinnen in diesem Band, wenn man so will, politische Theorie dialogisch betreiben. Das heißt, es findet eben tatsächlich sowas wie ein dialogischer Austausch über die zentralen Fragen statt. Die Beiträge sind auch sozusagen von ihrer Form und von ihrer Textgattung her sehr interessant, weil sie sozusagen zunächst mal um einiges länger sind als normale Aufsätze. Also die Beiträge haben durchschnittliche Länge von fast über 40 Seiten, denke ich, kann man sagen. Und was da sozusagen daran schon mal auffällt, ist, dass sozusagen politische Theorie nicht nur gewissermaßen, wenn man so will, monologisch betrieben wird, sondern wenn man so will, in lebendigen Frage- und Antwortspiel auch konflikthaft ausgetragen wird zwischen den 3 Autoren. Das war sozusagen auch für die Übersetzung natürlich auch eine besondere Herausforderung, dass bestimmte Begriffe, die von den 3 Autoren aufgegriffen werden, dann auch in ganz unterschiedlichen Kontexten auftauchen und auch auf unterschiedliche Traditionslinien zurückgegriffen wird, was natürlich auch mit der theoretischen Verortung der 3 wesentlich zu tun hat. Also ich denke, man kann sagen, dass während Laclau vor allem auf Gramsci und die marxistische Tradition aufbaut, finden sich bei Žižek eher Bezugnahmen auf Hegel und die psychoanalytische Tradition, aber auch auf den Marxismus und bei Butler sozusagen stärker auf poststrukturalistische Autoren wie Foucault und Derrida.
Vielleicht nochmal, um das kurz hervorzuheben, was den Band wirklich eigentlich ganz besonders macht tatsächlich. Man hat also einerseits wirklich, man kann sagen, drei der wichtigsten oder prominentesten Vertreter einer politischen Theorie, die ganz dezidiert auf marxistische, psychoanalytische, poststrukturalistische und dekonstruktive Ansätze zurückgreift und versucht, diese Ansätze im Hinblick auf ein linkes politisches Projekt weiterzuentwickeln und weiterzudenken. Das ist das eine, also so eine Kombination dieser drei ganz wichtigen Denkerinnen und Theoretikerinnen. Und eben, wie das auch gerade Serge schon angedeutet hat, man hat das Ganze nicht einfach in der klassischen Form eines Sammelbandes, wo jeder seine Beiträge präsentiert, sondern eben tatsächlich in Form eines lebendigen Dialogs zwischen diesen drei Theoretikerinnen, sodass man durchaus eigentlich sagen kann, dass hier nicht einfach nur über politische Theorie diskutiert und verhandelt wird, sondern es wird eigentlich tatsächlich politische Theorie tatsächlich in actu vollzogen und auf die Bühne gebracht.
Vielleicht könnte man genau daran anschließen, was du vorgesagt hast, Gerald, mit dem Hinweis auf das Buch von Laclau und Wolff aus den 80er Jahren, wo ja einige meinen, dass das sozusagen auch einer der ersten großen Versuche war, poststrukturalistisches Denken auf das Thema der Politik oder auch der Demokratie unter Anführungszeichen anzuwenden. Und ich möchte eigentlich beginnen mit meiner ersten mehr inhaltlichen Frage, was mir sehr gut gefallen hat in deiner Einleitung, wo du die Grundlinien dieser Debatte zusammenfasst, und zwar, was gleich bei dir auf der ersten Seite vorkommt, mit der Frage nach der Identität. Und ich möchte es kurz vorlesen, also sozusagen die Gemeinsamkeit von den drei Autoren. Es kommt dann später auch vor, dass sie natürlich auch große Unterschiede haben und auf gewisse Weise sich auch während diesem Dialog ziemlich harte Konfliktlinien sich erweisen. Du schreibst hier, und ich zitiere das, dass alle drei Theoretiken verbindet, Zitat, dass politische Projekte oder soziale Bewegungen die unhintergehbare Unvollständigkeit und Brüchigkeit ihrer identifikatorischen Prozesse und Sammlungspunkte notwendig in Rechnung stellen müssen. Die Unmöglichkeit oder Verzicht, eine vorgängige Einheit und Identität als Handlungsträger politischer Forderungen zu postulieren, wird dabei gerade nicht als Hindernis, sondern als notwendige Voraussetzung politischer Handlungsfähigkeit betrachtet. Jede soziale Bewegung, die sich als demokratische politische Artikulation versteht, muss, wie es die drei Autorinnen prägnant in ihrer Einleitung formulieren, die Negativität im Herzen der Identität als notwendigen Ausgangspunkt anerkennen. Zitat Ende. Meine Frage wäre, warum ist es so wichtig für ein politisches Projekt, sozusagen Identität zu hinterfragen oder zu dekonstruieren? So vom Alltagsverstand her denkt man sich ja eher, man hat eine feste Identität, man hat Interessen, man schließt sich dann zu Gruppen zusammen und da werden die Interessen geäußert. Also warum ist es für das Projekt so wichtig, die Identität als brüchig zu erweisen?
Ich meine, der erste Punkt, den man erwähnen muss, das ist zumindest ja auch der Versuch, sowas zu finden wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner der drei Autorinnen. Also dass wir sagen, der erste Grund, diese Betonung darauf, dass Identitäten nicht einfach gegeben sind, sondern durch diskursive Praktiken, normative Prozesse hervorgebracht werden. Was diesen drei Theorien insofern auch gemeinsam ist, dass sie sowas wie die Annahme fester, gegebener Grundlagen des Politischen infrage stellen. Also einerseits stellen sie in Frage, dass es sowas geben muss wie ein von vornherein gegebenes politisches Subjekt, die Arbeiterklasse, die Frauen. Und sie stellen in Frage, dass auch Identitäten von vornherein gegeben sind. Was damit in den Blick kommt, wenn ich Identität als etwas Selbstverständliches zunächst mal in Frage stelle, ist die Prozesse der Identifikation oder die Prozesse der Subjektwerdung. Also eine politische Theorie, die nicht von vornherein sagt, es muss sowas geben wie ein von vornherein gegebenes Subjekt oder die von vornherein gegebene politische Identitäten, hat insofern einen großen Vorteil, als sie anfängt oder versuchen kann zu erklären, wie überhaupt Identitäten, politische Identitäten sich bilden, sich konstituieren und wie auch Subjektwerdungsprozesse sich vollziehen. Das heißt, tatsächlich ist so eine Theorie, auch gerade im Hinblick auf das Soziale und auf das Politische, genau in der Lage, eben auch tatsächlich solche Identifikationsprozesse, Subjektivierungsprozesse entsprechend zu beschreiben. Und das ist eine auch gemeinsame Voraussetzung aller drei Autorinnen, dass eben die Infragestellung der Begriffe des Subjekts oder auch der Identität keineswegs bedeutet, sowas wie politische Handlungsfähigkeit infrage zu stellen, sondern ganz im Gegenteil, sie unterstreichen ganz dezidiert, dass genau erst über dieses Moment einer gewissen Brüchigkeit der Identität oder eben auch der Betonung der Prozesse, die uns überhaupt erst zu Subjekten machen, auch politische Handlungsfähigkeit im engeren Sinne tatsächlich möglich und denkbar wird.
Das war ja auch eine der ersten Kritiken am Butler, also in den Diskussionen in den 90er Jahren, dass sozusagen sie das politische Subjekt verabschieden würde mit ihrer Kritik.
Also ein vielleicht noch, wir haben gerade schon gesagt, ein ganz wichtiger Text, der allen drei Autorinnen zugrunde liegt, ist das Buch von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, Hegemonie und radikale Demokratie. Ein Text, wo auch ganz viele Gedanken vorweggenommen werden, die dann Butler wieder aufnimmt in dieser gemeinsamen Debatte, ist ein Text mit dem Titel Kontingente Grundlagen. Eine Debatte, wo sie auf Kritiken antwortet, die im Zuge von Gender Trouble an sie herangetragen wurden, wo es genau um diese Frage nämlich geht, ob nicht die Infragestellung eines politischen Subjekts oder einer Identität der Frau sowas wie Handlungsfähigkeit verunmöglicht. Und die Antwort von Butler ist dezidiert zu sagen, dass genau erst über das Denken eines Subjekts als prinzipiell unabgeschlossen überhaupt erst Handlungsfähigkeit möglich macht und auch denkbar macht.
Was in dem Zusammenhang vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass genau mit dieser Frage eben der Instabilität und Brüchigkeit von Identitäten auch gleich ein spezifisches Schlaglicht auf den ersten der drei titelgebenden Begriffe enthalten ist, eben nämlich den der Kontingenz. Also ich denke, das ist vielleicht auch ein Punkt, in dem die drei Autorinnen sich sicherlich einig sind. Also Kontingenz meint eben, wie Gerald das jetzt auch schon kurz angesprochen hat, natürlich nicht sowas wie letztlich völlige Beliebigkeit in gewissem Sinne, sondern eben ein immer auch anders sein können. Also das heißt sozusagen, dass soziale und politische Akteure nie schlichtweg vorgegeben sind, sondern sich eben immer auch in kontingenten politischen Zusammenhängen und Artikulationen sozusagen konstituieren. Die Frage der Handlungsfähigkeit, die damit aufkommt. Ich denke, dafür ist der Text von Butler, den du genannt hast, auch ein sehr guter Hinweis, kontingente Grundlagen, also dass sozusagen politische Identitätsbildung sich nicht auf feste, vorgegebene Fundamente verlassen kann, aber natürlich sozusagen immer in spezifischen geschichtlichen und politischen und kulturellen Feldern, die bereits sozusagen in spezifischer Form gesättigt sind, sich vollzieht. In diesem Sinne ist die Rede von einer Kontingenz des Politischen und Kontingenz politischer Akteure sozusagen eine Form der Kritik an Letztbegründungsszenarien, also sozusagen auch an Versuchen, das Politische sozusagen in einer spezifischen Weise zu naturalisieren, aber gleichzeitig eben nichts, was man sozusagen mit dem Schlagwort einer postmodernen Beliebigkeit verknüpfen könnte. Ne? Also sozusagen der Begriff der Kontingenz verweist eben genau darauf, dass politische Artikulationen subjektkonstitutiv sind, das heißt, dass politische Identitäten und Akteure stets auch in ihren Artikulationen sich erst konstituieren und dass Handlungsfähigkeit genau darin besteht, sich zu dieser wesentlichen Kontingenz des Sozialen und Politischen auch zu verhalten.
Einige nennen das ja auch Postfundamentalismus im Unterschied zum Antifundamentalismus, wo sozusagen der Antifundamentalismus diese Anything-Goes-Perspektive wäre, während der Postfundamentalismus gerade dieser Verzicht auf letzte Grundlagen bedeutet, aber nicht Anything-Goes heißt, also nicht vollkommene Beliebigkeit.
Genau, und auch heißt, dass natürlich nicht die Notwendigkeit von Grundlagen prinzipiell in Frage gestellt wird. Es wird letztendlich in Frage gestellt mit der Behauptung, dass die Grundlagen des politischen Kontingents sind. Wird lediglich gesagt, dass Grundlagen nicht einfach sozusagen von vornherein gegeben sind, sondern dass im Grunde genommen Grundlagen eigentlich immer permanent geschaffen werden müssen. Das heißt, wir haben es, wie das Oliver Machert formuliert, immer mit partiellen und vorläufigen Gründungsversuchen zu tun, die immer wieder aufs Neue hergestellt und eben auch entsprechend begründet werden müssen. Das macht auch letztendlich dann der Clau in seinem Beitrag sehr schön deutlich, wenn er unterstreicht, dass letztendlich eigentlich genau die Demokratie dadurch ausgezeichnet ist als eine Gesellschaftsform, die die Kontingenz ihres Grundes anerkennt und letztendlich immer wieder auch aufs Neue vollzieht. Also auch ein Zitat, glaube ich, was man ja gut nennen kann, das Laclau bringt das ja schon auf den Punkt. Er schreibt, die einzig demokratische Gesellschaft ist eine, die permanent die Kontingenz ihrer eigenen Grundlagen offenlegt.
Begriff, in dem diese drei Autorinnen auch übereinkommen in dem Band, ist der der radikalen Demokratie im Übrigen. Und radikale Demokratie stellt eben genau auf diese Kontingenz im Herzen des demokratischen Politischen ab, also radikal eben von lateinisch radix, die Wurzel, also sozusagen die radikale Demokratie wäre sozusagen eine, die genau nicht auf eine vorgegebene grundlegende, fundamentale Wurzel rekurriert, sondern genau eben ein Bewusstsein davon ins Werk setzt, dass sozusagen ihre eigenen Wurzeln stets schon Spielball kontingenter politischer Artikulationen sind und auch sozusagen stets wieder neu ins Werk gesetzt und neu verhandelt werden müssen.
Also radikale Demokratie heißt genau nicht eine reine, eigentliche oder ursprüngliche Demokratie, sondern genau eine Demokratie, die man könnte sagen, die eben ihre, das Žižek sehr schön formuliert, ihre eigene radikale Unmöglichkeit permanent in Rechnung stellt.
Wobei Žižek, das ist sozusagen ein Streitpunkt zwischen Laclau und Žižek, das Wort Demokratie in diesem Band ziemlich befragt sozusagen, aber vielleicht noch vorher nochmal, weil ich finde es auch einen guten Übergang zum Thema der Hegemonie. Durch dieses Thema der partiellen Gründungen kommt man ja sozusagen unmittelbar ins Thema des Politischen, weil partielle Gründung, die bedeutet, dass es keine Letztbegründung mehr gibt, bedeutet, dass es eben auch um das Thema Macht geht. Also welche Ordnung sich gegen eine andere Ordnung durchsetzt.
Ja.
Und der Begriff der Hegemonie ist ja sozusagen auch einer der zentralen im Buch. Und ich erinnere mich noch gut an Diskussionen, dass sozusagen gerade mit dem Hegemoniebegriff, also Denktraditionen wie zum Beispiel die Dekonstruktion, politischer werden oder politisch werden überhaupt. Also zum Beispiel hat das einmal so Simon Critchley formuliert, dass er sozusagen es notwendig ist, die Theorie der Dekonstruktion von Derrida zu verbinden mit einer Theorie der Hegemonie, weil es darum geht, welche Entscheidungen sich durchsetzen auf einem Feld der Unentscheidbarkeit. Also ich finde, das wäre sozusagen der Übergang auch zum Thema Kontingenz, impliziert dann gleich das Thema der Macht und der Hegemonie, was der nächste große Zentralbegriff ist. Und eigentlich ist Hegemonie der Begriff, den vor allem Laclau und Mouffe eingebracht haben in dieses Theoriefeld.
Also es sind ja drei wichtige Begriffe im Titel. Also der erste ist Kontingenz, der zweite ist Hegemonie und der dritte ist Universalität. Das Spannende ist ja, dass einerseits natürlich alle drei Autorinnen sich auf diese drei Begriffe beziehen, aber man kann natürlich, du hast das gerade schon angedeutet, auch die Begriffe einzelnen Autorinnen zuordnen. Und ich glaube eben, der Begriff der Hegemonie ist sicherlich am engsten verbunden mit dem Namen Nestor Laclau und Chantal Mouffe, der der Kontingenz wahrscheinlich am stärksten mit den Arbeiten von Judith Butler und vielleicht kann man sagen, dass der Universalität am stärksten mit Slavoj Žižek einhergeht.
Weil du Hegemonie angesprochen hast und Gerald hat das auch schon gerade angedeutet, dass Laclau mit dem Begriff der Hegemonie sozusagen auch eine spezifische politische Theorie auszuarbeiten, also das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal von Laclau in diesem Band, also sozusagen weder Butler noch Žižek sind sozusagen Autoren, die sowas wie eine ausgearbeitete, abgeschlossene politische Theorie in mehr oder weniger klassischer Form präsentieren. Also Laclau ist jemand, der sowas versucht und der genau sozusagen versucht, auf der Ebene politischer Theorie eben einerseits der wesentlichen Kontingenz sozialer Akteure und der Kontingenz des politischen Selbst Rechnung zu tragen, andererseits aber nicht den Bezug auf Universalität und das Universale zu verabschieden. Also Hegemonie wäre ein Begriff, der eben genau versucht, die sozusagen postfundamentalistische Stoßrichtung in Bezug auf Kontingenz zu vereinbaren, damit noch von Universalität zu sprechen. Und Laclau versucht eben genau darauf aufmerksam zu machen, dass Universalität als, wenn man so will, Verhandlungsort des Politischen nicht strukturell vorgegeben oder im Sinne von prozeduralistisch-konsensualer Verfahren etabliert werden kann, auch nicht auf sowas reduziert werden kann, wie beispielsweise eben die Rationalität sozialer Akteure, sondern dass Universalität selber eine spezifische Leerstelle markiert, die in bestimmten hegemonialen Konstellationen besetzt wird. Also Laclau geht davon aus, dass hegemoniale Artikulationen, also vielleicht nur um das kurz zu erwähnen, der Begriff stammt von Antonio Gramsci und bezeichnet zunächst mal sozusagen die Etablierung von Konsens und Kompromissen in einer politischen Konstellation, die sich mit Elementen von Zwang und Herrschaft vermischen. Also und Gramsci hält eben die Hegemonie sozusagen für tragfähiger als eine reine Zwangsherrschaft. Zentraler Akteur bei Gramsci ist noch die Arbeiterklasse und Laclau und Mouffe versuchen eben mit ihrer Hegemonietheorie Gramscis Konzeption von Hegemonie zu radikalisieren und eben als ein, wenn man so will, permanenten politischen Prozess von Bedeutungs- und Identitätsbildungen stark zu machen. Dabei ist sozusagen zentral die Vorstellung einer Notwendigkeit von Äquivalenzenbildungen zwischen einzelnen partikularen Akteuren, die gemeinsam sozusagen versuchen müssen, diese Leerstelle des Universalen auszufüllen. Also im Zuge politischer Artikulation geht es eben nach Laclau und Mouffe darum, ein allen partikularen Akteuren und Forderungen gemeinsames Element aufzuweisen.
Könntest du das vielleicht dann ein Beispiel erklären? Also was heißt es, dass sozusagen partikulare Elemente eine Äquivalenzkette bilden?
Ja, Gerald, du hast in deiner Einleitung das, denke ich, sehr illustrative Beispiel der Gezi-Park-Proteste in Istanbul angeführt. Vielleicht möchtest du das kurz ausführen?
Also ich glaube, daran kann man es recht gut verdeutlichen. Es gibt auch gute Beispiele bei Laclau selber. Aber die Proteste gegen die Bebauung des Gezi-Parks in Istanbul haben es eigentlich sehr schön deutlich gemacht. Begonnen haben diese Proteste zunächst mal einfach nur als Proteste gegen dieses Bauprojekt. Und es ist relativ schnell klar geworden, dass diese partikulare Forderung gegen die Bebauung des Gezi-Parks plötzlich sozusagen sich vereinigt mit sehr vielen anderen Einzelforderungen. Die Folge davon ist, dass letztendlich eigentlich ein signifikant oder eine Forderung, nämlich der Geseepark soll nicht bebaut werden, sich letztendlich über eine Äquivalenzkette verbindet mit anderen Forderungen, sich sukzessive entleert und am Ende die Forderung aufgetaucht ist nach einer grundsätzlichen Veränderung auch der türkischen Gesellschaft und letztendlich auch so einer grundlegenden Veränderung auch des politischen Systems. Was hier so deutlich wird, ist, dass letztendlich über solche Äquivalenzbeziehungen partikulare Forderungen plötzlich sozusagen Universalisierungseffekte hervorbringen und letztendlich wiederum auch die Notwendigkeit eigentlich sich dann plötzlich stellt, dass eine partikulare Forderung letztendlich sozusagen die Repräsentation einer Universalität übernehmen muss. Also in dem Fall eben die Forderung gegen die Bebauung des Geseeparks steht plötzlich sozusagen für eine allgemeine, universale Forderung dafür nach einer grundlegenden Veränderung des politischen Systems innerhalb der Türkei. Also sehr vereinfacht könnte man sagen, dass eigentlich Hegemonie immer darin besteht, dass es einer Partikularität oder einem Partikularinteresse gelingt, sich als ein Allgemeininteresse oder eine Universalität zu repräsentieren. Um das ganz anders zu formulieren, also die Kampagne der Wirtschaftskammer in Österreich 2008 hatte den Slogan »Geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut?« Also diese sehr prägnante Forderung versucht genau nämlich ein Partikularinteresse, das der Wirtschaft auszugeben, als ein Interesse der Allgemeinheit.
Also immer wenn sich was Partikulares sozusagen universal setzt und es schafft, sich sozusagen in der öffentlichen Meinung auch durchzusetzen, wie zum Beispiel der gegenwärtige Sparkurs in Europa, dann ist das sozusagen ein Beispiel für Hegemonie.
Genau, also der gegenwärtige Sparkurs oder auch ein ganz spezifische, unhinterfragbare Glaubenssätze auch innerhalb einer ganz spezifischen Finanzpolitik, die als allgemein gesetzt werden, dann sind Kennzeichen einer ganz spezifischen hegemonialen Konstellation, die derzeit zum Beispiel typisch ist für Europa oder für eine Form einer globalen Wirtschaft.
Ja, nur um da nochmal anzuschließen, also Lacroix spricht hier eben von der sogenannten Logik der Äquivalenz, also die eben genau darin besteht, unterschiedliche partikulare Forderungen so zu artikulieren, dass sie dann auf der Ebene des Universalen ja, Wirkung tragen. Das ist natürlich jetzt kein einseitiger Prozess, sondern diese Logik der Äquivalenz wird immer von dem konterkariert, was Lacroix eben die Logik der Differenz nennt und die genau darauf abzielt, sozusagen diese Prozesse der Äquivalenzenbildung zu unterbrechen. Also sozusagen die genau versucht, die Differenzen eigentlich aufzuzeigen zwischen den einzelnen Forderungen und so die Kette von Äquivalenzen, die bestrebt ist, eben das Universale zu repräsentieren, zu unterbrechen. Also Im Falle der Geseepark-Proteste beispielsweise, denke ich, lässt sich das sehr gut eben als Beispiel die Strategie der türkischen Regierung anführen, die dann eben als Reaktion auf diese Proteste eben dieses Bauprojekt zunächst mal gestoppt hat und irgendwie ein paar zusätzliche Bäume gepflanzt hat, ne? Also um genau eben die Partikularität eigentlich dieser Forderung deutlich zu machen und dann eben ihr universalisierendes Potenzial zu unterdrücken.
Du schreibst ja auch, Gerald, dass sozusagen im Rahmen dieser drei Begriffe in der Einleitung Universalität eigentlich der zentralste Begriff ist oder das zentralste Glied in der Kette. Und du erwähnst auch, dass es eigentlich witzig ist, weil in früheren Diskussionen wurden ja gerade so poststrukturalistische Denker wie Derrida oder Foucault auf die Seite des Relativismus, des Historismus gebracht und sozusagen als anti-universalistische Denker. Und jetzt treten sozusagen diese Denker auf, für die das Thema der Universalität ein zentraler Punkt in ihrer Theoriebildung bildet. Wir hatten einerseits das Theoretische gestreift, also das ist ja schon teilweise angesprochen worden. Und das Zweite, was ja auch mit der gegenwärtigen Situation in Bezug auf Europa oder mit der Finanzkrise angedeutet worden ist, das Thema der Universalität ist natürlich für Sie auch wichtig, weil Sie sich fragen, was könnte ein gegenwärtiges universales Projekt für die Linke sein? Also sozusagen, es hat sozusagen zwei Dimensionen, ein neues Denken der Universalität, sozusagen auf dem theoretischen Niveau, aber auch was ist heute ein universales Projekt gegen diese Hegemonie des Neoliberalismus?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das erste hast du ja schon angedeutet, dass eigentlich in einer ganz generellen Kritik, man findet das fast mainstreammäßig auch in der Sekundärliteratur argumentiert wird, dass im weitesten Sinne, wird oft als Schimpfwort auch verwendet, postmoderne oder poststrukturalistische oder dekonstruktive Theorien, sowas wie Universitätsansprüche verabschieden würden, dass sie einfach nur noch eine Pluralität oder eine Art Beliebigkeit im Grunde genommen Tor und Tür öffnen. Und der Punkt ist wirklich der und der auch entscheidend, dass Butler, Laclau und Žižek ganz klar und deutlich machen, dass sie den Begriff der Universität nicht verabschieden, sondern ganz dezidiert an diesem Begriff festhalten. Was sie allerdings versuchen, ist, diesen Begriff auf sehr grundlegende Art und Weise neu zu denken und zu reformulieren. Das ist entscheidend. Also Butler bringt das sehr schön auf den Punkt, wenn sie versucht zu unterstreichen, dass es darum geht, diesen Begriff oder der Kategorie des Universalen, sie nennt das so, sein fundamentalisierendes Gewicht zu nehmen. Das heißt also auch hier wiederum, letztendlich, wir haben diesen Begriff der Kontingenz schon vorhin gehabt. Was heißt das umgelegt auf den Begriff des Universalen? Heißt auch hier eben Universalität nicht als einen Grund zu begreifen, als etwas, was von vornherein gegeben wäre oder nicht weiter hinterfragbar sein würde, sondern Universalität versuchen zu denken im Sinne eines Horizontes. Laclau benutzt diesen Begriff. Oder als eine Art offenen Prozess. Also der Begriff, nochmal kurz, wird nicht verabschiedet, ganz im Gegenteil. Aber es werden, man könnte sagen, essentialisierende Begriffe des Universalen zurückgewiesen. Einerseits eine Vorstellung des Universalen, die davon ausgeht, man könnte das Universale über bestimmte Eigenschaften oder Merkmale definieren. Diese Konzeption weisen sie zurück. Sie weisen aber auch eine im weitesten Sinne prozedurale Kategorie des Universalen zurück, die darin bestehen würde, Universalität über rationale Prozesse zu denken im Sinne einer idealen Diskursgemeinschaft. Also hier nennen sie auch dezidiert Jürgen Habermas als eine Position, von der sie sich versuchen abzugrenzen. Also insofern, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt, versuchen sie einen neuen Begriff von Universalität zu denken, als wesentlich eine Art, ja, man könnte sagen, eine Art offenen Prozess und einen anti-essentialistischen Begriff des Universalen. Sie halten aber alle daran fest, dass für ein politisches Projekt, ein linkes, emanzipatorisches Projekt, Universalität und auch die Formulierung von universalen Ansprüchen eigentlich unabdingbar sind. Also ohne die Formulierung von Universalität ist politisches Handeln faktisch nicht möglich. Žižek macht auch ganz klar oder unterstreicht es auch deutlich, dass er sagt, dass im Grunde genommen eigentlich jede partikulare Forderung immer sich schon im Modus des Universalen vollzieht. Also sobald ich auch nur eine partikulare Forderung erhebe, erhebe ich bereits einen Universalitätsanspruch. Und gleichzeitig, und auf dieses Paradox weisen sie auch hin, ist es umgekehrt so, dass es letztendlich auch so ist, dass es kein Universales gibt, was nicht sozusagen auf partikulare Artikulationen angewiesen wäre. Also einerseits könnte man sagen, ist Universalität zugleich notwendig, sie muss sich notwendig artikulieren und sie ist zugleich unmöglich, da es niemals eine reine Universalität gibt, sondern immer eine Universalität, die immer schon, man könnte sagen, kontaminiert ist vom Partikularen. Und auch hier, und das ist vielleicht auch das, wo sie sich wiederum durchaus auch einig sind, in diesem Moment letztendlich einer sowohl notwendigen als auch unmöglichen Universalität sehen sowohl Butler, Laclau als auch Žižek eben kein Moment des Scheiterns oder kein Dilemma, sondern im Grunde genommen versuchen sie das auch wiederum positiv produktiv zu machen. Wir hatten das ja vorhin schon bei dem Begriff sozusagen der Infragestellung der Identität oder der Kategorie des Subjekts, wo sie auch unterstreichen, dass erst eigentlich indem diese Begriffe als prinzipiell in ihrem Konstitutionscharakter gedacht werden, sowas wie Handlungsmöglichkeit denkbar wird. Auch hier wiederum unterstreichen sie das genau, indem darauf hingewiesen wird, dass Universalität niemals rein vorliegt, sondern immer als ein Horizont oder Prozess gedacht werden muss, auch letztendlich ein politisches Projekt sich in dieser Form erst artikulieren kann.
Ein wichtiger Aspekt, auf den auch alle drei in jeweils eigener Weise aufmerksam machen, ist, dass sozusagen Universalität eben genau deswegen, weil sie immer etabliert werden muss und immer sozusagen Gegenstand und Austragungsort politischer Kämpfe ist, letztlich immer ein, wenn man so will, gewaltsames Moment innehat. Also Universalität einerseits, wie Gerald das schon deutlich gemacht hat, wird letztlich immer durch eigentlich partikulare Forderungen repräsentiert. Das heißt, dass auf der Ebene des Universalen sozusagen das Partikulare nur entstellt vorkommen kann. Und andererseits sozusagen kann Universalität auch nur durch spezifische Ausschlüsse etabliert werden. Also was denke ich auch alle einhellig zurückweisen, wäre die Vorstellung von Universalität als eines, ja, letztlich allumfassenden Behälters für ein bestimmtes politisches Rationales, sondern Universalität geht eben immer schon mit spezifischen Ausschlüssen einher, die dann auch sozusagen in spezifischen Kontexten natürlich sozial prekär sein können. Also vor allem Butler weist da auch darauf hin, dass sozusagen natürlich spezifische Formulierungen, beispielsweise universaler Menschenrechte und so weiter, immer schon von spezifischen partikularen Interessen und Anstrichen gezeichnet sind, die dann spezifische Gruppen, also sei es eben in früheren Ausformulierungen wie beispielsweise die Frauen etwa, von der Partizipation am Universalen selbst ausschließen.
Das heißt sozusagen, dass sie sozusagen Begriffe wie das Universale und das Menschenrecht, auch wenn sie teilweise kolonialistisch oder imperialistisch verwendet werden, umgekehrt retten will, dass es nicht darum geht, diese Diskurse zu verabschieden. Mhm. Also sie schreiben ja auch, sie sind bewusst, dass im Namen des Universalen auch die größte imperialistische Macht tätig war.
Genau, ja, also ich denke, was die Auseinandersetzung auch sehr produktiv macht, ist, dass die Autoren in ihrem Dialog sozusagen auf diese spezifische Gewaltsamkeit des Universalen reflektieren und dass sie auch darauf aufmerksam machen, dass eben radikal-demokratische politische Projekte sich immer dieser Gewaltsamkeit bewusst bleiben müssen. Also dass sie sozusagen auch darauf reflektieren, welche eigenen Ausschlüsse sie stets auch mitvollziehen in ihrer Artikulation.
Spannend ist sich dann anzugucken, wie sie diesen Begriff der Universität versuchen zu denken und zu reformulieren. Also da treten dann auch durchaus sehr große Differenzen und Unterschiede auf.
Zum Beispiel?
Ja, vielleicht mal kurz zurück, weil ich das am Anfang, wir haben ja kurz jetzt eingegangen sozusagen auf die Gemeinsamkeiten. Man muss aber auch herausstreichen, dass tatsächlich dieses ganze Buch eigentlich einen permanenten Streit und Dissens darstellt. Also es ist durchaus, glaube ich, sehr spannend zu lesen und auch zu gucken, sagen wir, an welchen unterschiedlichen Punkten die Autorinnen sich jeweils reiben und an denen sie übereinkommen. Der wirklich kleinste gemeinsame Nenner, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist der, dass letztendlich sowas wie politische Identitäten oder eben auch die Grundlagen des Politischen als prinzipiell kontingent und offen gedacht werden müssen. Sie streiten sich aber wahnsinnig darüber, wie Hegel zu interpretieren ist und zu lesen ist. Sie streiten sich sehr über die Relevanz der Lacanschen Psychoanalyse für die politische Theorie. Sie streiten sich genau auch über den Begriff des Subjekts oder wie generell Subjektivierungsprozesse letztendlich zu denken sind. Und sie streiten sich natürlich vehement über die Frage der sexuellen Differenz. Und was eigentlich auch sehr spannend ist und auch sehr schön in dem Buch ist, dass man eigentlich sieht, dass sich die Allianzen immer ganz unterschiedlich bilden. Also mal sind Laclau und Žižek vereint gegen Butler, dann wiederum ist Butler und Laclau sozusagen gehen gemeinsam gegen Žižek vor und es gibt auch genauso, gerade im Hinblick auf Hegel, sind wiederum Butler und Žižek diejenigen, die sich gegen Laclau wenden. Also wir haben sehr unterschiedliche Allianzen, die sich bilden. Diese Allianzen sind niemals fix, sondern sie sind immer sehr punktuell tatsächlich. Dieser sehr dissensuale Charakter, der wird nochmal besonders deutlich bei dem Begriff der Universalität. Wobei man hier allerdings sagen kann, dass offensichtlich die große Bruchlinie hier verläuft zwischen Butler und Laclau auf der einen Seite und Slavoj Žižek auf der anderen Seite. Vielleicht sagen kurz zu Laclau, Serge hat das schon angedeutet, dass Laclau ja Universalität in erster Linie als eine Art strukturelle Leerstelle versteht. Und zwar als eine strukturelle Leerstelle, die dann eben immer wiederum im Zuge von hegemonialen Artikulationen durch partikulare Inhalte gefüllt werden muss. Also in dem Sinne sagen, ist das Universal eine Leerstelle, die dann eben wiederum repräsentiert werden muss durch partikulare Inhalte, aber natürlich durch partikulare Inhalte, die miteinander in einem Konkurrenzverhältnis stehen und insofern eben auch nicht gedacht werden können außerhalb eines machtfreien Raumes, sondern eben durchaus eben genau sich in diesem Konkurrenz- oder konkurrierenden Verhältnis zueinander befinden und darum streiten, man könnte sagen, diese Rolle der Repräsentation des Universalen zu übernehmen. Butler bringt einen anderen Gedanken mit ins Spiel, nämlich den der kulturellen Übersetzung. Das ist ein Begriff, den übernimmt sie von Homi Bhabha, allerdings nur sehr, man könnte sagen, nur andeutend. Also ich glaube, sie verweist kurz auf Bhabha, aber geht sonst nicht weiter auf ihn ein. Butler unterstreicht hier ganz dezidiert, sie geht davon aus, dass eigentlich, und auch das hat Serge schon deutlich gemacht, dass Universalität sich natürlich immer innerhalb ganz spezifischer kultureller Formationen artikuliert. Das heißt, das Universale ist, man könnte sagen, immer schon kulturell gebunden. Das ist ja auch der Punkt, den du vorhin schon gemacht hast, dass natürlich, man könnte sagen, das gesamte abendländische oder westliche Projekt der Menschenrechte natürlich eben auch ein hegemoniales Projekt ist, wo es darum geht, ganz spezifische Werte, Begriffe, Rechte im Sinne eines kolonialen, imperialen Bestrebens über die ganze Welt letztendlich auszubreiten. Also einerseits ist Universalität immer schon gebunden an spezifische kulturelle Artikulationen. Andererseits kann natürlich Universalität von seinem eigenen Anspruch niemals innerhalb einer Kultur verbleiben, sondern will natürlich auch genau bereits einen Transfer über Übersetzungsprozess leisten. Und hier bringt nun Butler diesen Begriff der kulturellen Übersetzung mit ins Spiel, wobei sie unterstreicht, dass es hier jetzt eben nicht darum geht, diesen Übersetzungsprozess einfach als eine Übertragung von Inhalten von einer Sprache in eine andere zu denken, sondern dafür plädiert sie, sondern diesen Prozess zu denken als einen Prozess zwischen zwei Sprachen, der sozusagen jede Sprache verändert und transformiert und hier eben einen, man könnte sagen, eben auch eine Art Übersetzung oder einen Dialog zwischen unterschiedlichen Sprachen letztendlich in Gang setzt.
Also um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, also was hier das Gemeinsame zwischen Laclau und Butler wäre, also Laclau sieht auch eine sehr große Nähe von Butlers Begriff der kulturellen Übersetzung zu seinem eigenen Begriff eben der Äquivalenz, den wir schon vorher angesprochen haben, und man könnte sagen, also sozusagen sowohl Butler als auch Laclau begreifen eben politisches Handeln als konzertiertes Verhalten zu immer vorläufigen und kontingenten Grundlagen des Sozialen letztlich. Darin ist sozusagen ein spezifisches Verständnis von Geschichtlichkeit impliziert, also sozusagen politische Prozesse vollziehen sich jeweils schon in einem eben spezifisch konstituierten geschichtlichen Feld. Und Žižek, ich denke, Žižeks Position im Gegensatz zu Butler und Laclau lässt sich sehr schön deutlich machen, wenn man sieht, dass sozusagen Žižek ein anderes Verständnis von Geschichtlichkeit letztlich in Anspruch nimmt. Also Žižek versucht eben die Frage zu stellen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir heutzutage eben das Politische als Feld vorläufiger und kontingenter Artikulationen und Grundlegungsversuche begreifen. Und sein Argument wäre, dass sozusagen genau das Terrain, auf dem sich derartige Kämpfe um die Ausfüllung des Universalen, Kämpfe um Hegemonie und so weiter vollziehen können, genau schon sozusagen letztlich den Kapitalismus als strukturierenden Rahmen voraussetzt. Und daraus zieht er die Konsequenz, dass sozusagen radikale Veränderung sich nicht einfach innerhalb dieses Rahmens kontingenter Kämpfe aufhalten könne, sondern sozusagen genau den geschichtlichen Rahmen, der sozusagen dieses Feld kontingenter politischer Auseinandersetzungen allererst eröffnet, ergo den Kapitalismus, selbst in Frage zu stellen, in der Lage sein müsste.
Das ist ja der große Streitpunkt zwischen der Klau und Schier, wo sie sich
gegenseitig
die Naivität und so weiter bezichtigen und die Frage des Kapitalismus.
Genau, ja, also man könnte es auch so formulieren, dass Laclau ähnlich wie Butler eigentlich davon ausgehen würde, dass heutzutage sozusagen Universalität genau ausgehend von den verschiedenen partikularen Forderungen einzelner Akteure etabliert werden muss und dass Žižek demgegenüber eine eher ja, ereignishafte Konzeption des Politischen vertreten würde. Also der radikale Bruch, den Žižek im Sinn hat, würde sich eben genau auf der Ebene dieses ja, eröffnenden Moments des Politischen sozusagen vollziehen. Ne? Also sozusagen als ein Bruch, der genau sozusagen die vorgegebenen Grundlagen letztlich des Kapitalismus angreift. Also Žižek spricht hier auch explizit vom Realen, also er verwendet diesen Begriff, des Lacanschen Begriff des Realen auch explizit, um damit eben den heutigen globalen Kapitalismus zu bezeichnen. Und sein Argument wäre eben zu sagen, wenn wir radikal demokratische Veränderungen wollen, dann dürfen sie sozusagen nicht einfach innerhalb dieses Feldes intervenieren, das bereits sozusagen vom Kapitalismus strukturiert wird, sondern müssten sozusagen auf einer grundlegenderen Ebene diese ja, strukturelle Möglichkeitsbedingung selbst angreifen.
Also kurz gesagt, während Laclau und Butler im Hinblick auf den Begriff des Universalen einen im weitesten Sinne prozesshaften Begriff vertreten, also im Sinne sagen hegemonialer Artikulationen und Kämpfe sozusagen darum, diese Leerstelle des Universalen zu besetzen oder im Sinne einer kulturellen Übersetzung, unterstreicht eben Žižek ganz dezidiert in Abgrenzung zu Butler und Laclau, dass letztendlich wir eigentlich sowas denken müssen wie eine radikale Neugründung einer politischen Universalität. Und das ist so seine zentrale These nur möglich durch eine Art ereignishaften, authentischen Akt. Und zwar einen authentischen Akt, der tatsächlich letztendlich radikal mit dem liberal-demokratischen Horizont und dem Kapitalismus bricht. Also das könnte man sagen, ist eigentlich sozusagen die große Differenz zwischen Butler, Laclau auf der einen Seite und Žižek auf der anderen Seite. Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Also was dieses Buch auch wirklich so spannend macht, ist genau diese Auseinandersetzung auch zwischen Laclau und Žižek. Also man kann eigentlich sehr schön sehen, wie in diesem Band dieses Zerwürfnis, was dann ja auch für ihr Verhältnis in den 2000er Jahren sehr kennzeichnend sein wird, sich beginnt zu konkretisieren. Also vielleicht, um das nochmal zu erwähnen, Laclau und Žižek haben jahrelang zusammen gearbeitet, sehr eng. Ernesto Laclau ist auch mehr oder weniger derjenige, der eigentlich gerade auch die Arbeiten von Slavoj Žižek im englischsprachigen Raum publik und prominent gemacht hat. Und wir sehen dann also hier sozusagen, man könnte sagen, so eine tatsächlich eine Situation zwischen diesen beiden Theoretikern und Denkern, wo plötzlich sozusagen ganz unterschiedliche Konzeptionen davon auftauchen, wie politischer Wandel, wie politische Veränderung letztendlich zu denken ist. Und man merkt dann auch relativ schnell, dass diese Positionen sehr unversöhnlich sind. Also das ist der andere Punkt. Also auch das ist eigentlich sehr spannend und sehr schön an dem Band zu sehen, dass hier Judith Butler tatsächlich so versucht, so eine Vermittlerposition einzunehmen. Also sie ist eigentlich auch dann diejenige, die mit beiden auch dann immer noch bis auch jetzt zum erst vor einem Jahr eingetretenen Tod von Ernesto Laclau eigentlich mit beiden immer noch sehr gut kann tatsächlich, während dann in den letzten Jahren zwischen Ernesto Laclau und Slavoj Žižek mehr oder weniger Funkstille geherrscht hat. Und auch in diesem Band wird das schon deutlich, dieser Versuch von Judith Butler eigentlich hier eine Art Vermittlerposition oder einen Zwischenweg zu finden zwischen diesen sehr unterschiedlichen radikalen Antworten darauf, wie politische Veränderung zu denken ist. Thank you. sein zentrales Argument ist, dass sowohl nämlich die Theorie von Ernesto Laclau, die Theorie der Hegemonie, als auch im Grunde genommen die Theorie von Judith Butler letztendlich nicht mehr in der Lage sind, auf ihre eigenen, man könnte sagen, historischen Grundlagen und Bedingungen zu reflektieren. Also hier ist sein zentrales Argument, mehr oder weniger jetzt so sehr lax formuliert, also es ist ja ganz toll, was du da machst, Ernesto, mit deiner Hegemonietheorie und natürlich auch so das mit den ganzen sexuellen Identitäten bei Butler, das ist ja spannend. Aber was ihr völlig vergesst ist, dass das überhaupt nur denkbar und möglich ist, letztendlich auf der Grundlage eines ganz fundamentalen Ausschlusses, den ihr nicht mehr reflektiert, und das ist der Ausschluss letztendlich des Kapitalismus oder die Reflexion sozusagen auf den globalen Kapitalismus als im Grunde genommen zentrale Matrix, der diese Theorien überhaupt erst möglich und letztendlich auch denkbar macht. Er macht insofern einen guten und wichtigen Punkt, als er versucht aufzuzeigen, und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was das Buch auch wiederum aufzeigt, nämlich die Bedingungen der Möglichkeit und Unmöglichkeit von Theorie. Und dass letztendlich, und das ist, glaube ich, der Punkt, den er versucht zu machen, dass eine ganz spezifische Tendenz existiert innerhalb moderner oder aktueller politischer Theorien, nämlich diese Matrix des globalen Kapitalismus nicht mehr zumindest ausreichend zu reflektieren. Also ich glaube, da macht er einen guten Punkt, und ja, ich glaube, da ist ihm auch tatsächlich zuzustimmen, dass da, man könnte sagen, eine gewisse Blindheit oder Müdigkeit ist. Ich glaube, dass man auf der anderen Seite, und da wäre ich eigentlich wieder auf der Position oder auf der Seite von Butler und Laclau, eigentlich sehr schön zeigen kann, dass letztendlich auch das, was Žižek versucht zu machen, wesentlich zu kurz greift. Also diese Betonung auf diesem authentischen Akt oder dieser Sinne eines absoluten Ereignisses bleibt tatsächlich absolut leer. Noch gerade in dem Band, wenn dann Žižek anfängt, dafür Beispiele zu liefern, dann ist das sehr frappant, dann kommen diese Beispiele alle aus dem Hollywood-Kino. Und da macht auch Butler einen sehr guten Punkt gegen Žižek, insofern sie nämlich genau darauf hinweist, dass was nämlich Žižek selber nicht mehr reflektiert, und das ist sehr viel problematischer, ist den Status seiner eigenen Beispiele und den Status seiner eigenen rhetorischen Strategien. Also sozusagen diese Blindheit, die sich bei Žižek auch finde, sozusagen, sondern man könnte sagen, seine Gefangenheit im Grunde genommen, seinen Beispielen, die alle dem Hollywood-Kino entnommen sind.
Was auch überhaupt nicht mehr in den Blick kommt bei Žižek ist, ist letztlich ja eine tragfähige Konzeption politischer Handlungsfähigkeit. Ne? Also sozusagen seine Hinweise auf konkretes politisches Handeln erschöpfen sich eigentlich, also wie Gerald ja auch schon gerade gesagt hat, ne? Entweder in Analogien zum Hollywood-Kino oder in so einem pauschalen, wir müssen auf das Ereignis warten. Was man schon auf jeden Fall sehr wertschätzend bei Žižek hervorheben kann, ist, dass er eben genau auf dieses Desiderat aufmerksam macht, eben in der zeitgenössischen politischen Theoriebildung wieder stärker ökonomische Fragen mit einzubeziehen. Das ist auch was sozusagen er in seinem eigenen Werk immer auch als ja letztlich Lücke ausweist. Also dass es eben genau darum geht, letztlich nicht so etwas wie einen klassischen Ökonomismus, einem, wenn man so will, multikulturalistischen, wenn man so will, Partikularismus entgegenzusetzen, sondern dass eben, denke ich, diese Auseinandersetzung zwischen Butler, Laclau und Žižek sehr gut deutlich macht, dass eben radikaldemokratische Projekte wesentlich davon abhängen, auch ja, zufriedenstellende Antworten auf unsere gegenwärtige Konstitution des ökonomischen Feldes Bezug zu nehmen. Und das ist ein Punkt, in dem der Band, denke ich, aktueller ist denn je. Ne? Also sozusagen genau diese ökonomischen Fragen und Konflikte haben sich seit dem Erscheinen des Bandes 2000 in vielfältiger Hinsicht sozusagen verschärft und sind einfach auch zum, ja, wenn es will,
bitte? Noch virulenter geworden.
Ja, sind noch virulenter geworden und sind sozusagen zum zentralen Imaginären der gegenwärtigen europäischen Politik geworden. Ne? Und da hat Žižek schon recht, dass sozusagen einfach avancierte politische Theorien, die uns auch sozusagen eine Auskunft darüber geben wollen, was es heißt, sozusagen radikal-demokratische Projekte ins Werk setzen zu wollen, sozusagen dezidiertere Antworten darauf zu geben haben, wie eben mit diesen ökonomischen Verwerfungen in der gegenwärtigen Politik umzugehen ist.
Ja. Also auch vielleicht dazu nochmal, also ich glaube auch gerade der Hinweis auf die Aktualität des Bandes ist tatsächlich ungebrochen. Er ist 2000 erstmals erschienen und man könnte sagen, eigentlich zu einer Zeit, wo die Welt noch relativ heil war, das heißt nämlich tatsächlich vor den großen wirtschaftlichen Krisen, auch noch von den Anschlägen von 9/11 und den sich anschließenden Kriegen. Und man muss eigentlich wirklich feststellen oder konstatieren, dass die Fragen, die in diesem Band aufgeworfen sind, tatsächlich von ihrer Relevanz überhaupt nichts verloren haben, sondern ganz im Gegenteil. Und gerade im Hinblick auf die Frage der Ökonomien, auf die Frage des globalen Kapitalismus eigentlich so aktuell sind wie nie zuvor.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Interview mit Gerald Posselt und Serge Seitz zum Buch Kontingenz, Hegemonie, Universalität, aktuelle Dialoge zur Linken von Judith Butler, Ernesto Laclau und Slavoj Žižek. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.